Bibel nochmal kurz. Herr, ich danke dir für den heutigen Tag, einfach für deine Dankfest, was wir hier so schön haben können. Ich bitte dich einfach für alle, die heute hier sind, Herr, dass du da bist, dass unsere Herzen öffnest und dass du mit dem Heiligen Geist dafür sorgst, dass wir das mitnehmen dürfen von heute zum Gottesdienst, was du uns geben möchtest, Herr. Das bitte ich dich. Amen. Arbeit. Gut. Genau. Wie Lothar das sehr schön schon festgestellt hat, ist ja sehr alles für eine Dankfest heute vorbereitet worden. Wir haben heute eine Dankfest, das ist toll dekoriert worden. Das eine Dankfest ist ja überhaupt eines der ältesten Feste, was wir überhaupt haben. Das hat Gott schon im zweiten Buch Mose 23 gesagt, dass der Tag der Ernte gefeiert werden soll, einmal im Jahr. Eines der ersten Jahresfeste, die überhaupt gegeben worden sind. Und das haben nicht nur die Israeliten damals gefeiert, sondern auch andere Kulturen haben die Ernte rituell gefeiert. Und später in der Antike kam in der Weltsprache Griechisch, was damals sehr viel gesprochen worden ist als Weltsprache, eben der Name Pfingsten für dieses Fest auf. Genau. Ja, ich merke, ich bin ein bisschen aufgeregt heute. Genau. Und an einem solchen israelitischen Erntedankfest kam dann später der Heilige Geist in der ersten Urgemeinde herab, sodass wir heute da nicht mehr Erntedank feiern, sondern eben die Ausgießung des Heiligen Geistes. Genau, aber bei uns in Mitteleuropa ist auch der Termin für die Ernte auch ein bisschen später als im Orient. Ja, Ernte Dank drückt ja schon aus, dass wir für die Ernte danken. Wir danken dafür, dass wir was zu essen haben. Das ist bei uns jetzt eigentlich hier in Deutschland nicht mehr so das Ungewöhnliche. Ich denke mal, Grundnahrungsmittel kriegen wir auch mit Kleingeld. Wir sind auch nicht mehr unbedingt zwangsläufig heute, 2018, in Deutschland abhängig von Hungersnöten hier in Deutschland. Wir hatten dieses Jahr eine große Dürre gehabt, vom Regen her. Trotzdem glaube ich, dass bei uns hier keiner verhungert ist deswegen. Was das angeht, geht es uns heute gut. Wenn bei uns mal nichts wächst, können wir aus anderen Ländern irgendwas importieren. Wir sind am Welthandel angeschlossen. Wir werden vielleicht mal ein paar Produkte etwas teurer, aber es ist da und die Supermärkte sind und bleiben gerammelt voll. So ist unser Leben, unsere Gesellschaft heute. Das war früher für die Menschen nichts Gewöhnliches. Die wussten noch, wofür sie danken, wenn die Ernte gut klappte. Die wussten auch, wofür sie danken, wenn bei der Ernte überhaupt etwas wuchs, weil sie wirklich ansonsten sehr stark sich einschränken mussten, wenn die Ernte schlecht ausfiel. Das war in Deutschland übrigens bis ins 19. Jahrhundert hinein auch noch ein Problem. Es gab auch früher in Mitteleuropa große Hungersnöte. Ich habe da jetzt erst recherchiert. Im 14. und im 15. Jahrhundert gab es jeweils eine große Hungersnot, wo Millionen Menschen ums Leben kamen hier in Mitteleuropa. Mehr Menschen als bei den Bauernkriegen und kommt schon fast an den Dreißigjährigen Krieg heran. Davon wissen wir heute weniger. Den Dreißigjährigen Krieg kennen wir alle noch im Kopf, so vom Hörensagen. Im 19. Jahrhundert gab es dann abgelegene Regionen, gerade hier die Rhön. Die Dörfer der Rhön waren da schlecht aufgestellt zum Beispiel. Ich glaube, die letzte Hungersnot dort gab es so um 1870 rum. Habe ich mal gelesen, aber deshalb habe ich jetzt zur Vorbereitung jetzt nicht mehr gefunden, diese Stelle. Also so war es auch bei uns in Deutschland mal schwierig. Und in anderen Ländern ist es ja zum Teil heute noch schwierig. Gott war schon immer ein Gott, dem man dafür danken kann, dass er uns das gibt, was wir brauchen. Unser Essen, Genau, Essen ist ja für mich, wer mich kennt, weiß, Essen ist ein tolles Thema für mich. Ich kann gut essen, eines meiner Talente, und ich bin froh, dass wir so viel Essen da haben. Deswegen habe ich uns meine Bibelstelle rausgesucht, wo es auch ums Essen geht. Aus Lukas 9, Verse 10 bis 17. Jo. Und die Apostel kamen zurück und erzählten Jesus, wie große Dinge sie getan hatten. Die waren nämlich vorher übers Land unterwegs. Und er nahm sie zu sich und zog sich mit ihnen allein in eine Stadt zurück, die heißt Bethsaida. Als die Menge das merkte, zog sie ihm nach. Und er ließ sie zu sich und sprach zu ihnen vom Reich Gottes und machte gesund, die der Heilung bedurften. Aber der Tag fing an, sich zu neigen. Da traten die 12 zu ihm und sprachen, lass das Volk gehen, dass sie hingehen in die Dörfer und Höfe ringsum und Herberge und Essen finden. Denn wir sind hier in einer einsamen Stätte. Da sprach er zu ihnen, gebt ihr ihnen zu essen? Sie sprachen aber, wir haben nicht mehr als 5 Brote und 2 Fische. Es sei denn, dass wir hingehen sollen und für dieses ganze Volk Essen kaufen. Denn es waren etwa 5000 Männer. Er sprach aber zu seinen Jüngern, lasst sie sich lagern in Gruppen zu je 50. Und sie taten das und ließen alle sich lagern. Da nahm er die 5 Brote und 2 Fische und sah auf zum Himmel und segnete sie und brach die Brote und gab sie den Jüngern, dass sie dem Volk austeilten. Und sie aßen und wurden alle satt. Und es wurde aufgesammelt, was ihnen an Brocken übrig blieb, 12 Körbe voll. Ja, also alle wurden satt. Das finde ich, das ist ein ganz toller Satz, ziemlich am Ende im letzten Vers. Denn Jesus, er lässt das Volk nicht hungern, er selber, die ja zu ihm rausgegangen sind. Er gibt ihnen das, was sie brauchen. Er gibt genug. Er gibt auf jeden Fall genug. Er muss jetzt keine so kleine Militärrationen austeilen. Aber ja, nicht mehr essen davon, sonst reicht es für alle. Ne? Jeder kann essen, so viel er mag. Jesus lässt sich nicht lumpen dabei. Und durch Jesus hat Gott ihnen das Essen gegeben. Gott gibt. Im Kern erstmal, Gott gibt. Gott ist ein gebender Gott. Ja? Egal, auch wenn wir in einer Welt leben, die teilweise auch Mangel hat, Gott ist zunächst mal ein gebender Gott. Das müssen wir, also das ist das Erste, was wir verstehen können, wofür wir ja danken dürfen, auch heute zum Beispiel. Gott gibt uns. Und wir beten ja im Vater unser zum Beispiel, unser tägliches Brot gib uns heute. Und das dürfen wir, weil wir wissen, dass Gott uns das auch geben wird. Gott ist ein gebender Gott, er weiß, was wir bedürfen. Sei es jetzt Essen und Trinken. Ich gehe da einen Schritt weiter. Unser tägliches Brot. Ich gehe da einen Schritt weiter. Alles, was wir tagtäglich brauchen. Sei es auch Schule, eine Arbeit vielleicht und Geld zum Leben. Auch wer keine Arbeit hat, leben wir zum Glück in einem Land mit einem Sozialsystem, wie es die meisten Länder der Erde nicht haben. Es reicht nicht, um reich zu werden, aber dafür ist das Sozialsystem auch nicht da. Aber für die Grundlage reicht es. Und auch dafür dürfen wir Gott danken. Denn allein schon die Tatsache, wo wir geboren sind oder wo wir leben dürfen, das haben wir uns nicht immer zwangsläufig ausgesucht. Ne? Von uns hat sich keiner das erarbeitet, dass er hier in Deutschland zum Beispiel geboren ist. Also für die, das zutrifft oder wo die Herkunft ist. Das sind Umstände, die Gott einfach gibt. Unser tägliches Brot. Gott will auch gerne geben und er weiß auch, was wir brauchen. In Matthäus 6, Vers 8 steht auch, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Er kennt uns. Das ist einfach intensiv genug. Und Gott will uns ja versorgen. Ich greife nochmal vor, Matthäus 6, Vers 30, Vers 32, eine Stelle, die weitaus bekannter ist. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, dass doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Hurra! All eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Steht auch geschrieben. Das ist wirklich ein Geschenk von Gott, dass wir das haben. Dass wir das haben, was wir haben. Wofür wir wirklich denken können, weil uns selber fällt uns oft einfach immer wieder auf, was wir nicht haben. Das ist auch so typisch menschlich. Was könnte besser sein? Was haben wir nicht? Was fehlt uns noch? Und das vergessen wir auch nicht so schnell. Das behalten wir viel besser in Erinnerung als das, was wir wirklich bekommen haben, geschenkt bekommen haben, was wir haben. Ich gehe jetzt mal eine Ebene weiter. Gott gibt uns auch unser Umfeld. Ich meine damit unser Lebensumfeld. Ich habe vorher schon gesagt, keiner kann was dafür, wo er geboren wurde. Oder in welche Umstände er hineingeboren worden ist. In welche Familie er hineingeboren worden ist. Unser Lebensumfeld ist uns gegeben worden. Unsere Familie, die können wir uns nicht immer aussuchen. Sind hoffentlich meistens liebe, nette Menschen. Aber auch Freunde, Arbeitskollegen, Schulkollegen, Nachbarn. Es ist gut, wenn das alles immer gut funktioniert mit dem Miteinander. Ne? Aber wo wir Menschen sind, da menschelt es. Und ich weiß das sehr gut, denn ich bin selber ein Mensch. Was gleichbedeutend ist, in dem Moment, wo ich schon irgendwo in der Gemeinschaft bin, ist die Gemeinschaft schon nicht mehr ganz perfekt, weil ich da bin. Weil keiner von uns ist vollkommen. In seinem Verhalten, in seinem Miteinander. Und mit Menschen auszukommen, mit denen wir einfach zwangsläufig auskommen müssen, Arbeitsumfeld, Familie. Ich meine, man kann eine Weile distanziert sich verhalten, aber das mit ihnen auszukommen, da gibt es auch so ein bekanntes Wort, Charakterschule. Das ist eine Charakterschule, weil es fordert ja nicht nur den anderen und lässt uns nicht nur ärgern, wenn uns bei jemandem was nicht passt, sondern es sorgt auch dafür, dass wir an uns selber auch arbeiten können, auf uns schauen können. Und das passiert in jeder Beziehung von Menschen. Egal ob Freundschaften, die besten Freundschaften können auch menscheln. Die besten Beziehungen können menscheln. Solange wir hier auf dieser Erde sind, gibt es nicht nur Licht, sondern eben auch Schatten. Und perfekt ist eben keiner, wie ich schon sagte. Seit Jesus. Wie wir damit umgehen sollen, ganz einfach. Jesus hat mal gesagt, Matthäus 22, Vers 39, auf der Frage nach dem höchsten Gebot, also zunächst kommt, da du sollst Gott von ganzem Herzen lieben. Das ist klar, aber auch du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist das, wozu Gott uns einfach da beruft. Ist nicht immer einfach, wenn es sich um anstrengende Menschen handelt in uns herum. Es ist toll, wenn es die Menschen sind, mit denen wir sowieso gerne Zeit verbringen. Aber unser Umfeld besteht halt nicht immer nur aus solchen Menschen. Auch ich muss meine Arbeitskollegen nehmen, wie sie sind zum Beispiel. Hat jetzt auch schon manchmal, führt manchmal zu Missverständnissen, aber es geht weiter. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In Römer 12, Vers 18 schreibt Paulus, ist möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Gut, das fordert uns immer wieder nochmal heraus. Ist möglich, so viel an euch liegt. Man kann niemanden anderen zwingen, sein Freund zu werden. klar. Aber so viel an euch liegt, habt mit allen Menschen Frieden. Da muss auch ich immer gucken hier, wie verhalte ich mich eigentlich? Ich möchte noch einen Punkt weitergehen, eine Ebene weiter. Gott gibt seine Liebe. Seine Liebe zu uns, das ist überhaupt das Höchste, was wir von Gott kriegen können. Und Gott gibt nicht nur seine Liebe, denn, ich lese mal aus 1. Johannes 4, Vers 16, Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Jetzt haben wir hier eine grundlegende Wesensart von Gott nochmal. Gott ist die Liebe, sagt die Bibel. Und das einfach mal rausgestellt, egal was wir sonst noch so kennen im Leben, Gott ist die Liebe. Das ist das Höchste, das ist eine vollkommene Liebe, die wir hier zwischen uns Menschen gar nicht haben können, so intensiv wir uns bemühen. Da gibt es nichts anderes mehr. Das ist Erfüllung pur, wenn wir uns da mal drin sind. Und diese Liebe hat Gott dazu veranlasst, uns noch was zu geben, was eigentlich sehr hart ist. Ein berühmter Vers aus Johannes 3, Vers 16, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Seine Liebe sorgt überhaupt erst dafür, dass wir mit Gott leben können, dass wir die Versöhnung mit ihm haben können, dass wir in direkte Beziehung mit ihm treten können. Und so hat er die Welt geliebt. Ja, ich kenne viele christliche Gruppen, in denen eher so die Bibelverse genannt worden sind. Zumindest früher kann ich die, wo es um die Absonderung von der Welt geht. Ich werde jetzt hier keinen vorlesen davon, die gibt es auch. Jeder, glaube ich, kann auf sich selbst achten, was ihm gut tut und was für ihn zumutbar ist an Umfeld und was eben nicht. Ja? Gerade was so Freundeskreise angeht, haben wir ja auch eine gewisse gewisse Mitgestaltungsspielraum. Aber Gott gab seinen Sohn uns. Er tat es für uns alle hier. Dass mit jeder, nicht nur wir hier in der Gemeinde, sondern jeder da draußen, jeder in der Welt, nicht verloren gehen braucht. Sondern jeder hat die Chance, das ewige Leben zu bekommen, also mit Gott zusammen zu sein. Also das ist eine Liebe, die geht weit darüber hinaus. Und das ist die Liebe wiederum, über die Gott dann wiederum zu uns, uns weitergeben lassen möchte. Allein schon hier in der Gemeinde. Auch die Gemeinde, ich komme nochmal zum Umfeld, ist ja auch ein Umfeldpunkt, in dem wir hineingestellt worden sind irgendwo. Oder besser, die Frage ist, habe ich ein Recht zu bestimmen, wer neu hinzukommen darf oder wer nicht? Ich denke mir, in erster Linie, schenkt Gott jeden Fuß durch diese Tür hier hinein. Egal ob einmal, ob zum ersten Mal oder zum tausendsten Mal. Und auch hier sehe ich viele unterschiedliche Menschen hier unter uns. Einfach. Das ist Gemeinde, wie Gott Gemeinde baut. Und das schaffen wir nur durch seine Liebe. Jesus hatte auch gesagt in Johannes 13, Vers 34 und 35, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Denn daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das hat Jesus uns als Haupterkennungsmerkmal gegeben, einer Gemeinde Gottes vor der Welt. Die Liebe untereinander. Nicht die Tatsache, nicht auf Kirmes zu gehen, nicht in die Kneipe zu hocken, nicht in die Disco zu gehen, solche Sachen. Kenne ich alles wirklich. Ich bin in so einer Gemeinde aufgewachsen, wo solche Sachen wirklich mal gesagt worden sind. Heute nicht mehr. Es ist nicht die ganze Absonderung. Es ist in allererster Linie die Liebe, die wir untereinander haben, was Gott uns gibt, was wir weitergeben dürfen. Denn Liebe hat noch eine ganz besondere Gabe. Gerade wenn wir sie weitergeben. Wenn ich zum Beispiel 5 Euro nehme, ich gebe sie dem Lothar, dann hat der Lothar die 5 Euro und kann sich darüber freuen. Ich habe sie nicht mehr. Also diese 5 Euro bin ich dann los. Bei der Liebe ist es was Besonderes. Man kann sie verteilen und sie ist trotzdem immer noch genug da. Sie wird nicht weniger. Das ist das Besondere. Also an der Liebe. Bei Liebe verteilen, das hat jetzt nichts mit sich so aufopfern für andere, dass man irgendwann in Burnout reinkommt, zu tun. Das ist dann wirklich dann keine echte Liebe mehr, das ist dann ein Workaholic-Schema. Aber echte Liebe wird nie leer. Das ist Gottes größtes Geschenk an uns, was er hat. Und mit dieser Liebe wiederum, sagt auch Jesus in Matthäus 5, Vers 44, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Denn die Menschen zu lieben, die wir gut kennen, die wir mögen, die wir sympathisch finden, das ist noch ein einfaches Ding. Aber die, mit denen wir uns, über die wir uns richtig ärgern, jetzt egal ob ein Nachbar, ob ein Arbeitskollege, ob irgendjemand aus der Verwandtschaft, Menschen, über die wir uns wirklich ärgern, die wir kennen, die zu lieben, da fängt erst das harte Brot eigentlich an in dieser Aufgabe von Jesus. Und bittet für die, die euch verfolgen. Oftmals ist das Beten für die der erste Schritt. Selbst wenn wir vielleicht so Verbitterung oder Groll gegen Menschen haben, die uns irgendwas angetan haben, dass wir nicht mit ihnen reden können, dass wir ihnen nicht unter die Augen treten können. Aber das Beten ist der erste Schritt. Damit fängt alles an. Ich habe auch schon mal für Arbeitskollegen beten müssen. War richtig, weil ich nicht mehr mit denen sprechen konnte. Gab es auch schon. Damit fängt es an. Das kann ich echt nur bestätigen. Das kann ich mir weiterempfehlen aus eigener Erfahrung deswegen. Das sind einfach Punkte, etwas, wo wir Gott wirklich dankbar sein können, auch am Erntedankfest. Liebe ist nichts, was wir nur einmal im Jahr ernten können, wie das Getreide auf dem Feld. Das können wir jeden Tag. Jeden Tag, jede Minute, abends wie morgens, nachts, tags und um die Uhr bekommen. Die Frage ist nur, ob wir das auch wollen, ob wir bereit dafür sind. Ich kann nur empfehlen, es ist das Schönste, was es gibt, wirklich von Gott geliebt zu sein und zu werden. Und in dem Wissen, dass Gott mich total liebt, wie mich kein Mensch lieben könnte, das macht es mir auch leichter, den anderen zu lieben. Weil ich weiß auch der andere wird von Gott total geliebt, wie ihn auch sonst kein Mensch lieben könnte. Und weil Gott es tut, ist es meine Aufgabe, ihn auch zu lieben. Das sagt Gott. Da steckt natürlich viel Arbeit auch drin. Charakterschule, habe ich vorhin schon gesagt. Aber es sind einfach Punkte, eine Sache und auch Punkte, für die wir einfach dankbar sein können. Durchaus auch dankbar für die Menschen in unserer Umgebung, die nämlich auch nicht alle nur schlecht sind und verbittert sind und uns immer nur das Böse wollen. Dankbar auch für alles um uns herum, für unsere Umstände, für die Arbeit, die auch vielleicht nicht immer perfekt ist, die uns auch nicht immer erfüllt und glücklich macht. Aber überhaupt erstmal dankbar zu sein, eine zu haben zum Beispiel. Und von da aus weiterzumachen und weiterzusehen. Die Dankbarkeit ist ein ganz wichtiges Merkmal. Ganz wichtige Sache, die Gott von uns möchte. Erntedankfest, wie gesagt, eines der ältesten Feste überhaupt. Und das sollten wir einfach nicht vergessen. Amen.